Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Genau 100 Jahre ist es her, dass Kurt Schwitters seine Ein-Mann-Bewegung Merz erfand. Hier hören Sie ihn mit seinem wohl bekanntesten Gedicht.
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rinderteil, Sträufel, streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest dir, ich liebe dir.
Anna Blume, das wahrscheinlich bekannteste Merz-Gedicht, hier gelesen von seinem Erfinder Kurt Schwitters, den es als Literat bekannt machte. Als der Text 1920 in Hannover plakatiert wurde, sorgte das für einen Skandal. Was die Menschen daran so aufregte, das weiß Isabel Schulz. Sie ist die Leiterin des Kurt Schwitters Archivs und Geschäftsführerin der Kurt und Ernst Schwitters Stiftung im Sprengel Museum Hannover, das sich jetzt 100 Jahren Merz widmet. Guten Abend, Frau Schulz.
Guten Abend.
Was hat die Leute denn so gestört am Anna-Blume-Plakat, an diesem Text? Was ist da dran so aufregend gewesen damals?
Ja, es waren verschiedene Aspekte. Einmal das Gedicht selbst war natürlich sehr provokant, weil es jegliche Erwartungen an eine gehobene Dichtung, an Poesie, an ein Liebesgedicht natürlich konterkariert, indem Schwitters Triviales mit hineinnimmt, Preisfragen, grammatikalische Beugungsfälle, solche Dinge, die natürlich da eigentlich ja als kunstfremdes Material nicht zu suchen haben. Also er stieß die Leute vor den Kopf aufgrund eben dieser nicht erfüllten Erwartungen an ein poetisches Liebesgedicht. Aber andererseits war auch der Verleger Paul Stegemann, der dieses Gedicht in einem Gedichtband von Schwitters mit veröffentlicht hatte, ein gewiefter Marketingmanager, und er hatte dieses Gedicht in Plakatgröße an Litfaßsäulen plakatieren lassen. Und zwar auch noch infolge einer Plakataktion, die die 10 Gebote, die 10 christlichen Gebote zuvor an gleichen Stellen plakatiert hatten. Also das wurde von daher schon als eine Art Sakrileg dann auch empfunden und ja eben einfach als Provokation.
Aber fasst das denn quasi schon im Kern zusammen, was Merz auch ausmacht, oder was verstand Kurt Schwitters alles unter diesem Begriff?
Ja, das ist schon sehr vielseitig, seine Kunst, weil sie eben alle Bereiche betraf, nicht nur Literatur und Sprache, sondern eben natürlich auch die bildnerischen Werke, für die er auch inzwischen sehr berühmt geworden ist. Seine Merz-Bilder, Materialbilder, die er genagelt hat, oder Merz-Zeichnungen, wie er sie nannte, das waren ja Collagen aus bisher auch weniger kunstwürdig erachtetem Material. Auch dort wandte er sich dem ganz vermeintlich Wertlosen zu, was die moderne Konsumgesellschaft quasi ständig produzierte, immer schnelllebiger und immer mehr konsumierend. Das sind dann Schmuckpapiere von Verpackungen, es sind Zeitungsannoncen, es sind Kino-Eintrittskarten, also alles diese Dinge, bedruckte Dinge, deren Funktion sehr schnell dann schon obsolet waren, die nimmt Schwitters auf und verwendet sie als Ausdrucksmittel für seine Kompositionen, die abstrakt sind und aus denen er etwas Neues schafft. Und das ist, denke ich, Merz vor allem, dass man die Poesie des Wertlosen eigentlich nimmt und daraus etwas Neues schafft. Und zwar mit einer absoluten künstlerischen Freiheit, die sich also nicht an die bisherigen Erwartungen, was Kunst zu sein hat, orientiert, und auch die da sich über alle Grenzen, die da bisher bestanden, auch der Gattungen, der untereinander hinwegsetzt.
Und war er denn nicht auch Teil dieser Marke, wenn man das mal so nehmen darf? Denn er ist ja auch immer damit aufgetreten. Er nannte das auch eine Ein-Mann-Bewegung. Das gehörte doch, war doch ohne ihn eigentlich nicht denkbar, oder?
Ja, also das ist schon auch sehr kennzeichnend. Das Schwitters hat es eigentlich als Corporate Identity, würde man heute sagen, als Synonym fast dann für seine Person auch genutzt. Er hat auch mit Kurt Merz Schwitters unterschrieben, solche Dinge. Also das war auch natürlich Konzept, und es hängt auch damit zusammen, mit diesem Versuch, das Leben in die Kunst zu bringen, eben durch die gefundenen Dinge aus dem Lebensalltag, die er als Ausdrucksmittel verwendet, aber auch dann eben, um mit seiner Kunst wiederum das Leben zu formen, also auch Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung. Das bezieht sich ja dann auch auf Bereiche der Musik, auch der Architektur. Also Schwitters war Performer, er trat auf. Also in vielen, vielen Bereichen war es nicht nur Schwitters in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ja sehr wichtig, mit seinen neuen Kunstformen und Ideen zu befreien und die Menschen zu öffnen für neue Möglichkeiten, neue Ideen. Und da war die Freiheit ein ganz wichtiger Faktor, weil nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und der neu gegründeten Weimarer Republik war das natürlich auch ein Aspekt, der besonders gerade von Künstlern sehr geschätzt wurde und auch eben in den Vordergrund gerückt wurde.
Und sicher auf allen Gebieten. Sie haben ja schon ganz viele genannt, aber er hat sogar auch eine Zeitschrift herausgegeben. Und es gab zum Beispiel auch den Märzbau, der wird als Kathedrale des erotischen Elends beschrieben. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
Ja, der Märzbau ist sicherlich sein Hauptwerk, sein Lebenswerk wurde leider ja zerstört im Zweiten Weltkrieg, aber es gibt ihn immerhin als eine Rekonstruktion, die man im Sprengelmuseum sehen kann. Dieser Märzbau, der übrigens auch erst 1933 diesen Namen erhielt, vorher hieß es immer nur Studio oder eben eine Zeit lang KDEE, Kathedrale des erotischen Elends, das ist natürlich so eine kleine Anspielung auf das KDW, auf den Konsumtempel, nicht, in Berlin, dieses riesige Kaufhaus. Und so richtig ganz inhaltlich erklären kann man das nicht, was das mit Erotik zu tun hat. Der Märzbau war voller geheimer Grotten, rätselhaften Ecken, in denen Schütters Materialkombinationen, Assemblagen gemacht hatte, die er später dann auch verschloss. Also wir wissen eigentlich nur sehr wenig darüber von den Fotos, die man kennt. Aber es waren sehr viele Themen, vom privaten, persönlichsten hin bis zu Sachen der Zeitgeschichte. Es gab eine Lustmördergrotte. Sie kennen vielleicht Hamann in Hannover. Das war ja der Sexualverbrecherskandal. Ich glaube 1924 oder 25 wurde er dann gefasst und gehängt. Also das hat immer auch einen Bezug zu seiner Umgebung. Es gibt eine Luthergrotte, eine Barbarossa-Grotte, sehr viel Zeitgeschichte. Also das, wie gesagt, das Persönliche und das Gesellschaftspolitische kamen da zusammen. Und der Märzbau wuchs permanent über Jahre, Jahrzehnte, verteilte sich über mehrere Räume in dem Elternhaus, wo Schwitters auch seine Wohnung hatte, sein Atelier hatte. Und es ist eigentlich so, dass wichtigste und, denke ich, konsequenteste Beispiel dieser Merz-Idee, die versucht eben das Leben und die Kunst zu verbinden, Ordnung zu schaffen in das Chaos. Und Schütter sagte, alles, was ihn interessiert oder auch weniger interessiert, also alles stimmt oder auch das Gegenteil. Also diese Art von alles war gleichwertig und wurde in einem Ordnungsprozess von Schwitters versucht, in eine Form zu bringen. Und das ist natürlich eine Obsession, ein utopisches Unterfangen, aber dieser Märzbau zeigt diesen Versuch. Und ist eigentlich einmalig in der Kunstgeschichte. Da hat er wirklich etwas originär Neues geschaffen. Heute spricht man von Installationskunst. Aber Schwitters war der erste Künstler, der wirklich so eine begehbare Skulptur gebaut hat, die wucherte, die planlos, chaotisch eigentlich begann und dann immer mehr zu dieser Einheit wuchs.
Und diese Ideen, die er hatte, auch wenn das eben so eine Ein-Mann-Bewegung war, hat sich ja auch doch ausgewirkt. Sie stellen ihn ja auch mit anderen europäischen Künstlern zusammen aus und zeigen ihn in einem größeren Kontext. Das hatte ja doch auch eine Wirkung innerhalb der Kunst, nicht?
Auf jeden Fall, also gerade auch bis heute, sehr viele Künstler beziehen sich auf Schwitters in diesen Ideen. Ähnlich wichtig vielleicht wie eine Figur Marcel Duchamp ist ja sicherlich da anzusetzen. Und Schwitters Märzgedanke ist eigentlich auch verknüpft mit einem vermittelnden Prinzip, dass Schwitters sich nicht festlegte auf die eine Stilrichtung dogmatisch, Dada oder Konstruktivismus, sondern er war offen für vieles und hat also vermittelt eigentlich zwischen den Polen und hat die Toleranz immer wieder auch in den Vordergrund geschoben, dass es eigentlich um die gemeinsame Sache ging und jeder Künstler individuell seine Bildsprache oder seine Ideen dann auch verwirklichen konnte.
Und das kann man jetzt in Hannover im Sprengelmuseum sehen. Vielen Dank, Isabel Schulz. Sie ist die Leiterin des Kurt-Schwitters-Archivs und Geschäftsführerin der Kurt und Ernst Schwitters Stiftung in Hannover. Und die Ausstellung zu 100 Jahre Merz ist dort bis zum 6. Oktober zu sehen. Und am 5. und 6. Juli findet schon ein internationales Schwitters-Symposium statt. Wer sich dafür anmelden möchte, kann das im Kurt-Schwitters-Archiv tun.